Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Signals for Life. Jetzt unserem weiblichen Triple. Hier unsere zweite Folge mit Frau Schäper und Frau Martin Mann. Ich bin auch jetzt inzwischen, es ist ja so jetzt langsam Ende November, in einer vorweihnachtlichen Stimmung. Und ich finde es ganz toll, dass wir uns treffen und wieder so ein nettes Gespräch über 3D-gedruckte, individualisierte Implantate führen werden. Ich würde sagen, für all diejenigen, das passiert ja immer mal wieder, die nicht Folge 1 gehört haben und auch jetzt nicht hier stoppen wollen, stellen Sie sich noch mal ganz kurz vor, wer sind Sie? Und danach gucken wir noch mal, was machen Sie denn ganz genau? Und Frau Martin Mann, gerne Sie zuerst. Wer sind Sie denn?
Hallo, ja, danke. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ich bin Farnas Martin Mann. Aktuell arbeite ich als Oberärztin an der Medizinischen Hochschule Hannover im Bereich Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Und neben meiner klinischen Tätigkeit bin ich auch sehr engagiert in der Forschung tätig und in der Arbeitsgruppe von Frau Dr. Schäper entwickeln wir 3D-gedruckte individualisierte Implantate, die wir auch schon in individuellen Heilversuchen am Patienten testen, beziehungsweise Patienten damit helfen.
Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei sind. Und dann gehe ich gleich weiter zu Frau Dr. Schäper.
Hallo, auch ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen in dieser netten Dreierrunde. Mein Name ist Verena Schäper. Ich bin Tierärztin und leite die Arbeitsgruppe Pharmakologie des Innenohres in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover und ja, kooperiere da mit der Klinikerin Farnas Martin Mann bezüglich der individualisierten wirkstofffreisetzenden 3D-gedruckten Implantate.
Sehr schön. Auch danke an Sie, dass Sie wieder mit dabei sind. Und ich habe es ja schon angeteasert. Ich glaube, es ist ganz nett und ganz sinnvoll, entweder für die, die heute das erste Mal einschalten, aber auch für die, die vor 2 Wochen schon dabei waren. Wir wollen ja alle abholen, nochmal zu sagen, was ist es denn konkret? Was machen Sie denn da, bevor wir uns nämlich mit der Zukunft beschäftigen werden? Frau Martin Mann, bringen Sie uns nochmal auf den aktuellen Stand, bitte.
Wir haben verschiedene Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, die schwer zugänglich sind für Medikamentenapplikationen. Deswegen ist der aktuelle Stand, dass man entweder hochdosiert über die Vene Medikamente gibt oder oralisiert und das Nebenwirkungsspektrum sehr hoch ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir wollten gerne eine Lokaltherapie, also eine Therapie, wo wir Medikamente an den Wirkort geben wollen und diese Medikamente sollen dort auch verbleiben, entwickeln wollen. Dabei ist das Problem, dass Patienten in ihrer Anatomie sehr unterschiedlich sind. Daher wollten wir Medikamentenimplantate 3D-gedruckt herstellen, die an die Anatomie des Patienten individuell angepasst sind. Die Prozesskette dabei ist, dass wir bei einem Patienten, jetzt als Beispiel bei einem Patienten mit einem akuten Hörsturz, eine Bildgebung des Innenohres durchführen. Anhand dieser Bildgebung die Zielstruktur, die Rundfensternische segmentieren, entweder manuell oder mit Hilfe von Apps, die wir entwickelt haben, automatisiert, sodass wir Zeit sparen. Dann haben wir auf Grundlage dieser Segmentierung die Basis unseres Implantates. Dieses Implantat wird dann oder diese Datei wird dann an einen Drucker gesendet. Dieser Drucker druckt dann mit Hilfe von beispielsweise Silikon und Dexamethason, also Cortison, ein Medikamentenimplantat, welches wir dann in den Patienten einführen und belassen für eine lokale Medikamentenapplikation.
Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, dann würde ich direkt auch schon starten. Wir sind ja ein Podcast im DGBMT und es ist immer so die Frage schlechthin, was für Technologien spielen maßgebliche Rolle? Frau Schäper, vielleicht können Sie uns noch mal mitnehmen in den technologischen Bereich. Was ist sozusagen bei Ihnen besonders wichtig und was wird auch in Zukunft vielleicht da bahnbrechend sein?
Also wir beschäftigen uns ja, wie Farnas Martin Mann gerade sagte, mit Pathologien, die sich am Schädel befinden. Das ist zum einen diese Rundfensternische zur Therapie dann des Innenohres, aber auch den Sinus frontalis, also den Zugang zur Stirnhöhle und der äußere Gehörkanal. Also diese Implantate, die wir entwickeln, haben ganz unterschiedliche Größen und sind von unterschiedlicher Form und haben unterschiedliche Anforderungen. Das ist beim Rundfensternischenimplantat ein ganz, ganz kleines Implantat von 2,5 mal 2,5 Millimetern, das ein Vollkörper ist und einfach dazu dient, einen Wirkstoff ins Innenohr zu geben, um Innenohrpathologien zu adressieren. Wohingegen wir beim äußeren Hörkanal eigentlich sowas wie einen Stand haben, also sowas wie ein Schlauch, der den äußeren Gehörkanal offen hält, und diese Schlauchwandung enthält dann die Wirkstoffe, die wir lokal applizieren wollen. Und das Ganze ist 2,5 Zentimeter lang und hat einen Durchmesser von, ich sag mal, 1 Zentimeter. Das ist ja auch individuell, aber Pi mal Daumen sind es so die Größen. Und beim Sinus frontalis ist es ebenfalls so groß wie eigentlich beim äußeren Gehörkanal. Und es sind eben keine Vollkörper, sondern solche Schlauchstrukturen. Also wir haben ganz unterschiedliche Anforderungen an die Implantate. Und das adressieren wir mittels 3D-Druck. Also unsere Technologie basiert eigentlich darauf, dass wir möglichst hochpräzise die individuellen Anatomien abbilden müssen für die Implantate und da dann eben das notwendige Material auch verdrucken müssen, um die Stabilität hinzubekommen, um eben so einen äußeren Gehörkanal offen zu halten oder auch um eine bestimmte Flexibilität zu erreichen, um ein kleines Rundfensternischenimplantat wie so einen kleinen Korken in die Rundfensternische reinstecken zu können. Das sind so die Problematiken, mit denen wir uns beschäftigen, die wir an die jeweilige Applikation anpassen müssen, sodass wir auch das Druckverfahren anpassen müssen. Wir drucken für alles, was ich jetzt genannt habe, Silikon, das Medical Grade ist und für 29 Tage im Patienten verbleiben darf. Das funktioniert schon sehr gut. Da sind wir wirklich weit in der Entwicklung, schon im individuellen Heilversuch. Müssen aber für jedes Implantat, also für die kleinen Implantate und für die großen Implantate, unsere Druckparameter anpassen. Also ich kann nicht so ein kleines Rundfensternischenimplantat in der gleichen Geschwindigkeit und beim gleichen Druck drucken, wie ein großes Implantat, das eben auch ein Hohlkörper ist. Das sind Herausforderungen, die wir haben, die wir aber bis jetzt für Silikon gemeistert haben. Wir möchten auch wirkstofffreisetzende Implantate haben, die bioabbaubar sind. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir in den individuellen Heilversuch können, beziehungsweise noch gar nicht an klinische Studien denken könnten, weil wir da eben mit Problematiken wie Materialschwellung uns konfrontiert sehen, beziehungsweise dass das Material, was wir drucken, nicht so flexibel ist, wie wir es brauchen, oder es löst sich viel zu schnell auf und hält gar nicht über mehrere Tage seine Form stabil, oder es ist nicht biokompatibel. Also wir sind da noch vielen technologischen Herausforderungen, sehen wir uns Angesicht zu Angesicht und sind da wirklich noch im Optimieren.
Jetzt ist es ja wieder, würde ich sagen, an sich recht klar, dass Ihr Anwendungsbereich momentan das Ohr ist, so wie ich das verstanden habe. Sie nicken, ja?
Ja.
Und wir hatten auch in Folge 1, also hier nochmal ein ganz spannender Verlink, Folge 1, hören Sie da ruhig rein, haben wir ja darüber gesprochen, dass es durchaus auch andere 3D-gedruckte Implantate gibt, die sich klar von ihren unterscheiden, aber die eben auch schon Anwendung im Körper finden. Trotzdem meine Frage: Wenn wir jetzt an den vielleicht zukünftigen Anwendungsbereich denken, sehen Sie auch noch andere Bereiche im Körper, wo Sie sagen, unsere Implantattechnologie, unser Gedanke dahinter, der wirkt nicht nur im Ohr, den kann man auch durchaus hier und dort gut einsetzen? Was wäre das zum Beispiel, Frau Martin-Mann?
Also neben den Mittelohrimplantaten und Fensternischenimplantaten können wir uns, wenn wir jetzt quasi von innen, vom Schädelinneren nach außen gehen, nur am Ohr vorstellen, dass wir auch Gehörknöchelchenimplantate individuell drucken können für den Patienten, dass wir Gehörgangsimplantate bereits drucken und weiterhin drucken können, dass wir Ohrmuscheln drucken könnten. Also wir haben auch ein Beispiel bei einer Patientin bei einer Ohrmuschelrekonstruktion eine 3D-Ohrmuschel gedruckt haben als Schablone, aber in Zukunft vielleicht nicht in ganz naher Zukunft, könnten wir uns auch vorstellen, dass wir durch Tissue Engineering zum Beispiel Ohrmuscheln drucken könnten. Das ist jetzt nur auf das Ohr bezogen. Dann im Hinblick auf das Nasennebenhöhlensystem gibt es da auch Strukturen, die nach einer Ausräumung der Nasennebenhöhlen von zum Beispiel Narbengewebe oder Polypen offen gehalten werden sollten. Da haben wir auch sogenannte Stirnhöhlenimplantate, an denen wir forschen. Das sind nur Ohr und Nase. Es gibt also auch schon, also ich könnte mir einiges vorstellen. Man könnte auch Implantate quasi als Epithesen für die äußeren Nasen Form anwenden oder auch in die Trachea-Luftröhre einsetzen. Also ich glaube, da ist unserer Fantasie keine Grenze gesetzt.
Und dann eben auch nicht nur im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, sondern man könnte sich auch wirklich andere Pathologien vorstellen, andere Organsysteme, wo das Anwendung finden kann, wie im Eileiter, in der Gynäkologie zum Beispiel, um Eileiter offen zu halten für einen Eisprung, damit das Ei wirklich in den Uterus gelangen kann. Oder eben auch bei der Harnblase, dass man dort wirklich, was den Harnleiter betrifft, offenhaltende Strukturen drucken kann, die dann eben auch noch mit Wirkstoffen beladen sind und dann eben ein erneutes Zueitern oder Zuwachsen wieder verhindern könnten. Also auch ganz andere Organsysteme wären möglich, denke ich.
Wie ist das so für ein Gefühl? Das finde ich jetzt ganz spannend, wenn man weiß, also es ist ja nie so, das hatte ich auch in meiner ganzen Podcast-Reihe hier jetzt dicht, dass man sagt, die Forschung, die ist dann jetzt beendet, da muss ich mich umgucken, da muss ich was Neues machen. Das gibt es, glaube ich, so auch nicht wirklich. Aber ich stelle es mir total schön vor, zu wissen, man hat jetzt etwas, das ist auch schon richtig in Gebrauch und da ist noch so viel mehr drin. Also man kann noch in so vielen weiteren Bereichen wahrscheinlich eine Anwendung finden. Es ist wahrscheinlich nur eine Ja-Antwort, aber wie fühlt sich's an?
Also ich persönlich finde es einfach super, auch wenn wir auf internationalen Konferenzen diese Forschungsergebnisse vorstellen, da freue ich mich richtig, da bin ich fast schon beleidigt, wenn keine Fragen kommen, weil ich denke, das ist doch so unglaublich, was wir gemacht haben, aber es kommen auch meistens immer mehrere Fragen und auch Diskussionen dann, aber auch wenn ich beispielsweise mit Kollegen in der Niederlassung spreche und bei denen auch erwähne, wir haben das und das erforscht, dann kommen die gleich, wir haben den und den Patienten, der braucht sowas auch, dann schicken wir den gleich rüber. Das wussten wir ja nicht. Also nicht nur die Forschung ist wichtig, sondern auch das rauszutragen, damit wir nicht nur unseren Patienten, die sich in Hannover vorstellen, helfen können, sondern allen anderen auch. Und da fühlt man sich eben auch sehr selbstbewusst in den Ergebnissen, die man hat, dass wir dem Patienten helfen, dann wollen wir auch anderen Patienten von überall helfen.
Ja, absolut. Jetzt haben wir, finde ich, schon sehr viel über zukünftige Anwendungsbereiche gesprochen. Und ich fand auch, dass wir schon in Folge 1 auch über die Zukunft des Materials oder eventuell anderen Wirkstoffen gesprochen haben. Es gibt so ein, ich würde sagen, Liefschnur, Signals for Life Podcast Routine, so ein Ding, das kommt einfach immer. Das sind meine drei Wünsche an Sie. Also wenn der Signals for Life Podcast Ihre drei Wünsche hört und einer geht davon in Erfüllung, so ungefähr. Was haben Sie jeweils für Wünsche, wo Sie sagen, wenn das in der Zukunft kommt, das würde unsere Forschung vereinfachen, verbessern oder es wäre einfach noch eine Technologie, wo ich sage, das muss irgendwie noch kommen. Kann alles Mögliche sein. Was sind Ihre drei Wünsche, Frau Schäper?
Also mein allererster Wunsch wäre, um diese silikonbasierten, wirkstofffreisetzenden Implantate voranzutreiben, Interessenten finden, die uns helfen, das wirklich in die breite Masse zu bringen. Also wenn man sich vorstellt, das Rundfensternischenimplantat gegen Hörsturz könnte ja so ein erstes Produkt sein, was ein Start-up irgendwie auf den Markt bringen könnte. Da ist das Problem, dass wir das im individuellen Heilversuch bei uns in der Klinik gezeigt haben, dass das potenziell einen positiven Effekt haben kann bei den Patienten, wobei die natürlich austherapiert waren. Also wir durften diese Implantate ja nur einsetzen, weil alle anderen Therapien nicht funktioniert haben bei diesen Patienten. Und da müssten wir in einer klinischen Studie wirklich randomisiert zeigen, dass das den Patienten hilft. Und das wissen die meisten, das ist mega teuer. Also wir brauchen die finanzielle Unterstützung, um zu beweisen, dass diese Implantate wirklich einen therapeutischen Effekt beim Patienten haben. Und dafür brauchen wir Drittmittel, damit das wirklich belegt werden kann. Das wäre so mein erster Wunsch. Und der zweite Wunsch geht auf das Material. Also Silikon ist, wir wissen, es funktioniert, das ist das, was wir beherrschen. Das ist das, was mittlerweile wirklich schon weit fortgeschritten ist bei uns in der Entwicklung. Aber wie auch schon gesagt, hat es den Nachteil, dass es nur für 29 Tage zugelassen ist. Ich weiß, dass der Chemiekonzern, der das herstellt, bestrebt ist, eine Zulassung, eine chronische Zulassung bei der FDA zu kriegen. Aber wer weiß, wann das passiert, ob das passiert. Deswegen ist, finde ich schon, das wirklich sinnvoll, dass wir es weiter versuchen mit bioabbaubaren Implantaten, weil ich auch glaube, dass das für den Patienten viel toller ist, wenn er ein Implantat hat, was sich nach einiger Zeit auflöst, als dass er einen Fremdkörper irgendwo bei sich im Körper hat für forever. Also das wäre mein zweiter Wunsch, das Material zu verbessern. Und der dritte Wunsch wäre, dass es eine für Menschen, die aus der Grundlagenforschung kommen oder translationale Forschung ist es ja eigentlich, aber dennoch bin ich kein Experte, was die Prozesse betrifft, die ich bedenken muss für die Zulassung von so einem Implantat. Also unsere Implantate sind zum Teil Kombinationsprodukte. Das wäre beim äußeren Gehörgang der Fall. Also etwas, was den äußeren Gehörgang aufhält, also eine Struktur hat, aber gleichzeitig Wirkstoffe freisetzt. Das ist ein Kombinationsprodukt. Die Rundfensternischenimplantate, da ist aber der Wirkstofffreigabe ist da im Vordergrund. Also das ist eigentlich eine Matrix, die einen Wirkstoff freisetzt. Das ist nochmal ein ganz anderer Weg, was man da für die Zulassung benötigt an Dokumentation. Und ich würde mir wünschen, dass man da wirklich mehr strukturierte Leitlinien an die Hand bekommt, was ich da genau jetzt tun muss, um das wirklich zu einem Produkt werden zu lassen. Ich bin im Grunde genommen zwischen zwei Welten mit dem, wo ich herkomme und wo ich hin will und auch mit den Produkten zwischen zwei Welten. Und da würde ich mir auch wünschen, dass das alles viel, viel eingängiger und einfacher wäre für ja, Startups wie uns.
Also ich hoffe immer sehr, dass einer von, sagen wir heute, vielleicht 6 Wünschen gehört wird oder sich vielleicht auch nicht durch den Podcast, aber dass der in Erfüllung geht. Ja, im besten Fall ja mehr. Ich bin aber mal gespannt, Frau Martinmann, haben Sie die gleichen Wünsche? Sagen Sie, dass Frau Schäper sich wünscht, das trifft so komplett auf mich auch zu. Oder sagen Sie, nee, ich habe auch noch andere Wünsche, die wären auch schön, wenn die sich erfüllen.
Ja, also der erste Wunsch, dass ja quasi finanziell unterstützt wird und wir das auch weiterhin machen können oder ausweiten können, den teile ich auch. Ich teile, glaube ich, auch den zweiten Wunsch, den hätte ich als erstes gesagt, dass endlich ein Material gefunden wird, schneller, was selbst sich auflöst, also biodegradabel ist und flexibel ist, was wir einsetzen können. Aber da müssen wir einfach weiter dran forschen. Oder wenn jemand ja das hört und sagt, ich habe eine Idee, soll uns das auch bitte mitteilen und ich für sich behält. Und ich wünsche mir auch weiterhin, dass wir so ja, mutige Patienten haben, die sich trauen, diese individuellen Heilversuche mit uns durchzuführen. Weil ich kann mir schon vorstellen, als Patient, wenn ich die eingehend aufkläre, wir wissen, also gerade unsere ersten Patienten, wo wir keine Erfahrung hatten, die dann gesagt haben, ja, wir sind jetzt hier an der Uni und wir vertrauen ihnen, wir machen das, dass es davon wirklich weiterhin auch welche gibt, die uns dann auch helfen, zu zeigen, dass die Implantate, die wir eingehend vorher erforschen, dass sie nicht toxisch sind, dass sie auch das, was wir uns erhoffen, ausüben, also Medikamenten abgeben etc., dass sie uns da vertrauen und sich trauen und davon dann schlussendlich auch profitieren.
Ja, den letzten Wunsch, also ich kann alle Wünsche sehr, sehr gut nachvollziehen, aber ich weiß, dass gerade beim letzten Wunsch, dass ja eine Problematik ist, die in vielen Forschungsbereichen da sind, dass man so ein bisschen die Problematik hat, wie ist das mit der Probandenakquise, einige einfacher und andere eben eher schwerer. Von daher habe ich aber das Gefühl, dass Sie gerade auch durch die Kongresse da die Möglichkeit haben, das zu spreaden und dann eben die Möglichkeit haben, dass auch PatientInnen, die vielleicht nicht im unmittelbaren Hannover-Kreis sind, auf Sie aufmerksam werden und dann auch zu Ihnen kommen. Ich habe jetzt noch eine Nachfrage Das ist mir nämlich selber ganz untergegangen. Ich glaube, ganz vielen ist klar, welche Aufgabe konkret Frau Martin-Mann hat. Aber es haben sich einige Leute gefragt, was macht denn ganz konkret Frau Schäper? Denn in der Vorstellung war es, ich bin Tierärztin und sie haben das auch alles ganz, ganz wunderbar erklärt und deshalb habe ich da auch gar nicht drauf geachtet. Aber es kam das Interesse auf, wie denn sozusagen ihr beruflicher Alltag bei diesem Forschungsprojekt ist. Und deshalb würde ich sagen, bringen wir da Licht ins Dunkel, Frau Schäper.
Ja, das ist eine gute Frage. Das stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, was ich so mache. Ich bin die PI im Grunde genommen dieses Projektes. Also ich leite das Projekt auf Seiten der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der MAH in dem Response-Vorhaben. Also das Forschungsvorhaben wird gesponsert vom BMBF und ich bin bei uns die das Projekt leitet. Ich koordiniere eigentlich die unterschiedlichen Gewerke, wenn man das so sagen darf. Also die Fragestellung wurde natürlich entwickelt mit den Klinikern. Ich bin so das Bindeglied zu den Klinikern. Habe dann die Gelder eingeworben, damit wir das erforschen können in dem Verbundvorhaben. Stehe in engem Kontakt mit den Materialwissenschaftlern, mit den Chemikern, mit 3D-Druckexperten, die andere Verfahren haben als das, was wir jetzt bei uns im Labor haben zum Drucken. Und wir haben dann gemeinsam unterschiedliche Materialien und Wirkstoffe identifiziert, mit denen wir erstmal losgelegt haben im Projekt. Und dann ist meine Aufgabe, diese Materialien- und Wirkstoffkombinationen auf Biokompatibilität in vitro zu testen, also in Zellkultur mit Zelllinien oder Primärzellen, also Zellen, die direkt aus dem lebenden Organismus gewonnen werden. Also wir haben Biokompatibilität getestet. Dann ist es meine Aufgabe, die Bioeffektivität zu testen, also diese Wirkstoffe, die aus den Implantaten oder aus Probekörpern heraus diffundieren, inwieweit haben die überhaupt einen biologischen Effekt? Also sind zum Beispiel im Falle des Dexamethasons anti-inflammatorisch, also entzündungshemmend. Dann habe ich zusammen mit Farnas Martin Mann die Handhabungsversuche durchgeführt, also dass wir wirklich individuell gedruckte Implantate für Kadaver erstmal gedruckt haben und getestet haben, passt denn das da überhaupt rein? Wie weich oder hart müssen die sein, damit der Chirurg, also Farnas, die auch wirklich inserieren kann? Dann haben wir das zusammen ausgewertet und alle Dinge zueinander getragen. Und das, was dann am vielversprechendsten war, wurde dann in vivo getestet. Diese Tierversuche habe ich mitbegleitet. Die wurden eigentlich von Doktoranden durchgeführt, rein praktisch. Aber die laufen ja auch nicht von alleine den ganzen Tag durch die Gegend und wollen auch ein bisschen Zuspruch haben und ein bisschen geleitet werden. Und das war dann eben auch meine Aufgabe. Genau, und dann läuft das eigentlich alles bei mir wie so eine Spinne, hört sich so negativ an, eine Spinne im Netz.
Ich wollte gerade sagen, Sie überblicken das große Ganze. Das klingt, finde ich, also viel, viel, viel besser.
Als die Spinne.
Ja, als die Spinne.
Kann ich auch was dazu sagen?
Ja, unbedingt.
Ja, ich habe es eigentlich so vermisst, Verena, dass du sagst, also quasi am Anfang, als wir angefangen haben zu forschen, auch ich, hat sie mir die ganze Zeit gesagt, was ich machen soll. Ich wusste ja gar nicht, was sind die Schritte, was mache ich, um quasi die Idee zu verwirklichen und all diese Schritte, was müssen wir machen, was müssen wir bedenken, was müssen wir durchführen, wie planen wir das etc., das ist ihre Aufgabe, uns das zu sagen, zu planen, das Team zusammenzustellen. Und wenn wir zum Beispiel, ich erinnere mich, da hatten wir eines Abends, haben wir überlegt, okay, sollen wir es nicht mal mit einem anderen Material ausprobieren? Und dann habe ich gesagt, ja, cool, machen wir. Und dann meintest du, Verena, zu mir, das ist ja süß, aber wir müssen ja all die Planung erstmal durchführen, um zu gucken, ob es nicht toxisch ist und so weiter. Also, dass man da irgendwie eine richtige Struktur hat, glaube ich, dafür ist sie verantwortlich. Und auch ein hervorragendes Team zusammenzustellen, weil es wirklich sehr viel Spaß macht, in unserem Team zu arbeiten.
Dem kann ich nur beipflichten. Das Team ist super. Also das funktioniert hervorragend mit uns, ja.
Sehr gut. Also ich finde, man merkt auch hier, dass da eine gewisse Chemie zwischen Ihnen da ist. Also ich finde, das klingt ein bisschen wie die Person, die sozusagen das große Ganze im Blick hat und auch irgendwie ein bisschen visionär unterwegs ist. Und ich finde auch, vielleicht müssen Sie mich da korrigieren, aber ich habe es jetzt erlebt, hier oben in Kiel, dass es häufig die Problematik ist, wie so ein Wörterbuch der verschiedenen Fachbereiche zu finden, weil jeder hat seine eigene Fachsprache und man forscht zwar interdisziplinär, aber gewisse Dinge der anderen Fachbereiche versteht man dann doch nicht so zu 100%. Und es scheint mir, Frau Schäper, als ob Sie da ein Bindeglied auch irgendwie darstellen, um da ein gewisses Verständnis, vielleicht auch haben Sie das Wörterbuch für Ihren Forschungskreis geschrieben. Also das ist, glaube ich, eine große Herausforderung häufig und von daher stelle ich mir Ihre Aufgabe mit all den anderen Aufgaben, die Sie ja auch haben, sehr herausfordernd vor. Frau Martinmann nickt.
Ja, ich wollte schon sagen, ja.
Ja, also gut, dass wir das nochmal aufgeklärt haben, was Sie machen.
Ja, hat mich auch gefreut, das nochmal darzulegen. Ja, danke. Wobei ich glaube, Sie sagten, dass ich so der Übersetzer zwischen den einzelnen Fachrichtungen bin. Ich glaube, dem kann ich sogar zustimmen. Und dann wieder den Bogen schlagen zu Ihrer Frage ganz zu Anfang mit den Tierärzten. Was die so in der Forschung, wie das so mit denen da in der Forschung ist, in der humanmedizinischen Forschung. Und ich glaube, Tierärzte macht aus, dass die auch noch anders kommunizieren als zum Beispiel Ärzte. Tierärzte sind so ein bisschen bodenständiger, falls ich das so sagen darf. Also man versucht ja, als Tierarzt muss man ja auch mit Individuen umgehen, die gar nicht mit einem reden. Und das ist vielleicht was, wo man quasi diese Übersetzung hat zu Informatikern, die uns hier helfen, so eine semi-automatisierte App zu entwickeln und mit denen irgendwie zu sprechen. Ne, wir mussten alle erstmal lernen, was ist eine Segmentierung, was ist eine Rekonstruktion, wie kommt das in die App rein und was für Programmiersprachen haben die da und was ist das Beste und in welche Plattform kommt dann dieses Plugin rein. Also es war mega aufregend, das alles zu lernen, aber eben eine neue Sprache auch für uns, auch für mich. Oder die Materialtechniker, die dann ganz anders reden und ganz anders auch an Fragestellungen rangehen als wir. Wir sind ja auch sehr klinisch orientiert, immer in die Translation denkend, was dann manchmal auch ein Problem sein kann, wenn man mit anderen akademischen Einrichtungen zu tun hat, die dann oftmals akademische Fragestellungen in die Tiefe bearbeiten wollen, wo man dann aber auch drüber sprechen muss, das ist nicht zielführend, das ist total spannend, aber nicht das, was uns jetzt wirklich zu einem Implantat bringt, was wir in den Patienten einsetzen können. Und das dann final dann auch zu, ja, wirklich zu einem runden Workflow zu machen, dass es alle miteinander sprechen und reden und die Ergebnisse dann wirklich wieder dem Patienten zugutekommen, das ist eine Herausforderung, das stimmt. Und vielleicht bin ich da nicht ganz so ungeeignet für, ja.
Lassen wir das mal so stehen. Aber ich würde jetzt tatsächlich unseren Forschungsteil beenden. Außer von Ihnen kommt eine Meldung und Sie sagen, Frau Schnorr, das ist so wichtig, das müssen wir noch machen. Sie haben nicht nachgefragt. Und ansonsten würde ich nämlich darauf zurückkommen, das haben wir ja schon ein bisschen besprochen, Vorteile von interdisziplinärer Forschung und dass wir hier im Podcast Signals for Life sind, also dem Podcast der DGBMT. Und auch das, wie meine drei Wünsche, ist quasi etwas Wiederkehrendes. Ganz, ganz viele junge Leute hören diesen Podcast und die fragen sich natürlich, DGBMT, muss das jetzt sein? Ist das wirklich so ein Vorteil? Viele von denen sind schon Teil der DGBMT, aber mich interessiert so ein bisschen, wo sehen Sie Vorteile, einfach Teil eines Verbandes zu sein? Das muss ja nicht unbedingt die DGBMT sein. Und was ist vielleicht Ihre persönliche DGBMT-Anekdote, Frau Martinmann?
Ich finde es sehr wichtig, in so einem Verbund auch Mitglied zu sein, dadurch, dass gerade die DGBMT viele Bereiche umfasst, von Medizinern zu Ingenieuren zu Pharmazeuten etc. Und gerade wenn man in der Forschung tätig ist, ist es wichtig, dass man diese Kollegen oder Zugriff zu den Kollegen haben, sei es im Rahmen von den Kongressen oder auch, dass man sich sonst erkundigt bei Projekten, die anstehen oder Veranstaltungen, die anstehen.
Dann würde ich einfach sagen, dass Frau Schäper weitermacht. Ja.
Ich muss gestehen, dass ich die DGBMT eine hervorragende Einrichtung finde, wenn man in der klinischen Forschung unterwegs ist, weil das doch, also es ist viel Grundlagenforschung, aber es ist eben auch ganz, ganz viel translationale Forschung, was da diskutiert wird und was da im Grunde genommen auf politischer Ebene auch weitergebracht wird. Also die DGBMT mit ihren Fachausschüssen und ich speziell interessiere mich natürlich für den Fachausschuss Biomaterialien und medizinische Implantate, weil das vom Thema ja einfach meins ist. Das hilft einem zum einen, sich zu vernetzen. Also man lernt einfach sowohl Studenten als auch frische PhDler als auch Professoren auf Low Level kennen. Also man trifft sich zu irgendwelchen Besprechungen, wo man diskutiert, jetzt gerade aktuell zum Beispiel, personalisierte Implantate ist ein Thema, was da diskutiert wird, wo man auch wirklich sehr niederschwellig mit allen diskutiert, wie kann man eigentlich solche Implantate schneller entwickeln und auf den Markt bringen. Was brauchen wir dafür, um da schneller voranzukommen? Weil Zeit ist einfach Geld und ist ganz wichtig, dass wir uns da in Deutschland nicht abhängen lassen durch irgendwelche amerikanischen Forscher oder chinesischen Forscher, die mit viel mehr Manpower und viel mehr Substanz dahinter ganz schnell Produkte entwickeln, was wir hier so ein bisschen gehängt werden. Und die DGBMT mit ihren Fachausschüssen hilft da wirklich, Struktur reinzubringen und sich zu überlegen, wie können wir uns vernetzen, wie können wir dann schneller schlagfertig sein und agieren. Und ich glaube, dass es auch für junge Wissenschaftler ganz viel bringt, nicht allein vor sich hin zu muckeln im Labor, sondern wirklich über den Tellerrand zu gucken und zu hören, wie machen eigentlich andere das. Und da hilft es ungemein, sich über die DGBMT mit anderen zu treffen, zum Beispiel zu den Jahrestagungen. Das ist dann ja auch immer ganz nett. Da kann man abends dann zusammen Bier trinken oder auch nicht. Ein Wasser geht natürlich auch. Und dann einfach sehr niederschwellig, ja, sich weiterentwickeln, sich selbst weiterentwickeln und damit eben auch die Forschung weiterentwickeln.
Ich weiß auch, Frau Schieke ist wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen auch ein Begriff. Und Frau Schieke hatte mir erzählt, dass sie, Frau Schäper, bei einem dieser Kongresse kennengelernt hat, wie sie mit ihrem Laptop auf den Beinen vor der Tür saßen und irgendwie versucht haben, ganz, ganz viel zu organisieren, weil ich glaube, irgendwas vorab nicht ganz so ideal gelaufen ist. Und sie meinte, sie waren da völlig am Organisieren und was auch immer, was mich total an ihre Aufgabe auch in ihrem Forschungsbereich erinnert. Also wahrscheinlich total in ihrem Element. Vielleicht ist das ja so eine Mini-Frau Dr. Schäper-Anekdote vom DGBMT. Zumindest ist das etwas, was in Erinnerung geblieben ist, wie sie da in kürzester Zeit die Situation gerettet haben und alles perfekt lief. Also ich bin tatsächlich am Ende, leider, und ich freue mich total, dass wir so schöne 2 Folgen miteinander aufgenommen haben. Es folgen jetzt tatsächlich nur noch 2 weitere Folgen, bevor wir in eine Weihnachtspause gehen. Und bis dahin gilt natürlich immer, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich sowohl bei unseren Expertinnen melden, die Kontaktdaten sind in den Shownotes vermerkt, oder eben bei der DGBMT direkt. Und sonst bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ich bedanke mich auch.
Tschüss. Tschüss.